Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Code Casual Racer. Ich bin Tom und heute ist die vierte Folge und das ist ein historischer Moment, denn heute ist die erste Folge, die auch wirklich mit dem, wie heißt es so schön, User-Feedback umgeht. Die ersten drei Folgen hatte ich direkt am Stück aufgenommen und wir haben die auch relativ schnell aufeinander veröffentlicht. Und das hier ist jetzt die erste Folge, bei der ich auf Dinge reagieren kann, die in den Kommentaren stattgefunden haben, in den Twitter-Nachrichten und so weiter und so weiter. Und das ist auch super wichtig, weil das ist das Grundkonzept von Let's Code. Und das ist deshalb auch ein wirklich schöner Moment heute. Erstes wichtiges Feedback, und das muss ich leider auch zugeben, ist mir auch aufgefallen. Tom, du redest zu schnell. Tom, es ist alles viel zu hektisch, zu sprunghaft. Du springst von einem zum anderen. Oh, davor kann ja keiner folgen. Jo, das habe ich auch bemerkt beim Schneiden. Liegt ein bisschen daran, dass ich in den ersten drei Folgen unglaublich viel Zeug reinmachen wollte, damit wir sehr, sehr schnell auf einem Punkt sind, wo es auch wieder visuell ein bisschen ansprechender ist. Als ich es dann aufgenommen habe und geschnitten habe, habe ich bemerkt, oh, das wird ein bisschen knapp für die 20 Minuten. Hab's aber einfach mal so gelassen und das Endergebnis habt ihr gesehen. Ich selber hatte genau dasselbe Gefühl, deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt ab der vierten Folge das ein bisschen sauberer machen, ein bisschen ruhiger. Wir gehen einzelne Themen an, am Stück, ich werde ein bisschen mehr erklären. Und damit werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Hektik rausnehmen, hoffe ich. Ja, ansonsten ist es auch die erste Folge, wo ich mit erstem User-Feedback bzw. mit den ersten Pull-Requests gearbeitet habe. Und das ist ziemlich cool. Und ein Pull-Request heißt, ich habe hier Änderungen gemacht, glaube, dass das im Hauptbranch ganz gut passen würde. Hier ist der Code. Und das ist jetzt passiert. Das wurde inzwischen wahrgenommen von Eldoran Dev. Und er hat mir dann zwei, drei Veränderungen reingemacht, die ich jetzt einfach mit ins Hauptprojekt übernehmen werde. Und was dazugekommen ist, hier ist auch schon schön beschrieben, Property changed in, also das ist jetzt nur eine Korrektur, das hier ist viel praktischer, der Best Practice Fix für die On-Property-Changed-Sachen. Da hat er nämlich direkt auf ein paar Features zurückgegriffen, die mit C# 6.0 gekommen sind. Wir haben das ja hier sehr, sehr kompliziert gemacht mit den Property-Changed-Sachen. Man fragt also ab, ist Property-Changed null? Wenn nicht, dann führen wir das hier aus. Und was das Schlimme daran ist, bei dem Data-Binding in WPF muss man ja immer mit Zeichenketten arbeiten. Zumindest steht das in diesem Property-Changed-Event drinnen. Aber mit C# 6 kommt ein neues Feature hinzu. So wie Type-of kann ich auch mit Name-of anfragen, wie die Variable heißt. Und damit ersetze ich mir das vollständig hier. Man kann hier mit Name-of-Direction abfragen, um welchen Namen der Variable es sich handelt und würde das dann hier so ersetzen. Außerdem auch ziemlich cool ist dieser Fragezeichen-Operator hier vorne. Den kennt man ja im Prinzip schon für andere diverse Sachen wie Nullable-Objekte oder halt die Schnellschreibweise für isNull. Jetzt kann man den so anwenden, dass Property changed mit einem Fragezeichen markiert bedeutet, dass eine Null-Abfrage gemacht wird. Und nur dann wird dieser Invoke hier durchgeführt. Ja, und so sieht das Ganze dann in Visual Studio aus. Im Prinzip dieselbe Zeile. Gibt nicht mehr so viel zu sagen, aber das ist der erste Moment, wo Leute von da draußen echten Code beigesteuert haben. Also wenn ihr da was seht, Kleinigkeiten, die man ändern kann, schickt mir einen Pull-Request. Ich muss natürlich jetzt mal eine Grenze ziehen zwischen Sachen, die wir dann im Let's Code machen. Also umfangreichere Änderungen kann ich leider nicht annehmen. Ich werde es natürlich als Feedback entgegennehmen und dann im Let's Code machen. Aber so Kleinigkeiten wie das hier, Typos, Kommentare, kleine Fixes, sowas immer wieder gerne gesehen. Schickt mir solche Sachen gerne direkt rein. Gut, ansonsten gab es natürlich die ein oder anderen Kommentare zu meiner Vorgehensweise beim Verwenden verschiedener Patterns. Ich habe ja hier schon im MVVM-Model gearbeitet, also in diesem MVVM-Pattern, mit der View vorne, diese XAML-Files, mit den Models im Backend. Und jetzt kam die Frage, warum ich kein View-Model verwende. Also View-Model für die komplette Applikation halte ich im Moment für ein bisschen übertrieben, weil wir aktuell noch keine wirklichen Informationen haben. Im Moment haben wir halt hier, Game Control ist ein schlechtes Beispiel, im Moment haben wir halt im Main-Window nichts anderes als irgendwelche Animationen. Das ist ganz klar Teil einer View. Oder Navigationsaufrufe, auch das ist eher View-lastig, weshalb ich die Sachen im Moment noch nicht über ein View-Model gelöst habe. Früher oder später werden wir darauf zurückkommen, auch ein View-Model zu brauchen, weil wir ja auch Game-States speichern müssen, Highscores und so Sachen. Also diese Informationen, die applikationsweit zur Verfügung sind, die werden in einem View-Model kommen. Im Moment haben wir das noch nicht. Ich bin kein großer Freund davon, Patterns auf Biegen und Brechen anzuwenden, ohne dass sie irgendwie Sinn machen. Aus reinem Pragmatismus heraus habe ich es einfach noch nicht angewendet. Gut, eine weitere Frage kam, und das werden wir heute auch ändern, warum wir im Game Screen oder im Game Control auf Control zurückgreifen und nicht auf ein eigenständig gerendertes Konzept. Ich habe ja hier die Spieler und die Spielerautos, in dem Fall ja unser rotes Rechteck, als Control eingebunden. Und die Alternative dazu wäre, und das macht man bei der Spielerentwicklung oft, dass man im Prinzip den kompletten Renderprozess selber schreibt. Haben wir bisher nicht gemacht, weil wieder das Thema Pragmatismus, ein Border tut's im Moment, aber möglicherweise wechseln wir später auf ein gesamtgerendertes Konzept. Was wir aber auf jeden Fall in dieser Folge schon machen werden, ist das Game Model so weit aufzubohren, dass wir endlich mal eine Landkarte haben. Und diese Landkarte, die werden wir auf jeden Fall custom rendern. Im Game Model haben wir aktuell eigentlich noch nicht besonders viel. Also wenn man das Spiel startet, ist das relativ brainless. Ich kann im Moment mit den Pfeiltasten zwar mein Auto drehen, aber es bewegt sich noch nichts. Das heißt, in erster Linie werden wir heute ein bisschen mehr zur Physik machen. Das heißt, die Möglichkeit einräumen, dass dieses Fahrzeug sich bewegt. Und im zweiten Schritt wollen wir vielleicht auch so ein bisschen mit der Karte arbeiten, sodass wir dann die Möglichkeit haben, auch eine Rennstrecke zu implementieren oder überhaupt mal ein bisschen Gelände, irgendwas. Fangen wir mit dem Gelände an, weil das ist Teil der Fortbewegungsphysik. Also heute werden wir noch keine physikalisch korrekte Implementierung haben, sondern einfach mal so eine rudimentäre, wie könnte es funktionieren, Physik. Das macht man sehr oft im Spielen, also man muss nicht immer nah an die Physik dran, sondern im Prinzip ist das primäre Ziel, dass es Spaß macht. Und Spaß macht nicht immer die echte Physik, Spaß macht manchmal auch eine angepasste Physik. Deshalb, wir werden mit einer einfachen Sache anfangen und dann nach und nach die Sache aufbauen. Gut, ich würde anfangen mit einem Model, das wir nutzen, um die Karte zu beschreiben. Ich nenne das mal Road oder Track. Nee, nennen wir es Track, ist besser. Und zwar eine Klasse, die nichts anderes tut, als die Rennstrecke zu beschreiben. Und die Rennstrecke, wir machen es uns sehr, sehr einfach, wird auf Basis von Tiles gemacht. Das heißt, wir kriegen ein Raster aus Zellen und in diesem Raster malen wir unterschiedliche Untergründe. Und ein Untergrund könnte sein die Straße, ein weiterer Untergrund könnte sein Gras, dann haben wir vielleicht noch Sand, vielleicht noch Matsch. Also unterschiedliche Gegebenheiten, unter denen das Fahrzeug halt unterschiedlich sich verhält. Und das machen wir einfach mal hier rein. Um das zu beschreiben, welche Art von Boden wir haben, würde ich zuerst mal ein Enum einführen, das nenne ich mal Track Tile. Tiles sind auch ein bisschen, Tile ist ja der englische Begriff für Kachel, ist auch der Begriff, den man in der Spielentwicklung verwendet, um solche kachelbasierten Layouts, wie man es aus 2D-Spielen sehr oft kennt, zu beschreiben. Das ist auch ein schöner Suchbegriff, wenn man dann später Texturen oder so sucht. Okay, was haben wir? Wir haben, sagen wir mal, die Road natürlich. Machen wir das aber mal nach Verlässlichkeit von oben nach unten. Dann würde ich mal vorschlagen, wir haben Dirt. Dirt ist einfach Matsch. Sand würde ich da unterscheiden. Sand kann man sich immer noch ein bisschen besser bewegen. Und dann vielleicht Grass. So, damit fangen wir mal an. Das wären so meine vier Anfangsoberflächen. Und damit sollten wir mal arbeiten. Und hier oben führe ich eigentlich nur noch ein Property ein, das aus einem Track-Tile-Array besteht, der zweidimensional ist, weil wir haben ja eine X auf Y angeordnete Struktur. Das Ganze machen wir mal internal, so wie alles andere im Moment auch. Internal und sehen, wie wir da weiterkommen. Das fügen wir in Game ein. Also parallel zum Player. Machen wir einfach mal einen Track und instanzieren den. Oh, wir können ja übrigens das hier noch ein bisschen privatisieren, weil das haben wir ja im Prinzip beim letzten Mal nicht getan. So, und dann machen wir hier vor dem Player, Track, erzeugen wir einen neuen Track. Jetzt können wir relativ plump hingehen und den Track irgendwie manuell bestücken. Tiles, keine Ahnung, das Ding muss natürlich erstmal instanziert werden. Machen wir das mal so, dass wir das hier in einem Konstruktor angeben, wie groß das Ganze ist. Track int width int height. Das machen wir am besten auch private. Und erzeugen hier drinnen schon mal diesen Array, damit da schon mal nichts passieren kann. Dann sind wir hier schon mal auf der sicheren Seite. Wenn wir eine Instanz haben, haben wir auch automatisch schon eine Struktur. Dann können wir nämlich hier drinnen jetzt ganz gezielt, keine Ahnung, machen wir mal so. Weil ich weiß noch nicht genau, wie das Größenverhältnis sein wird. Im Moment rendern wir ja noch pixelgenau. Und das ist die Frage, ob das in Zukunft so bleiben soll oder ob man vielleicht mit einer Zoom-Stufe arbeiten soll. Da hat WPF ein paar Tricks auf Lager, die wir nutzen können. Also da kommen wir später drauf zurück. So, und jetzt könnten wir theoretisch anfangen, explizit Dinge zu setzen. Ich mache das jetzt einfach mal mit zwei, drei anderen. Ich würde sagen, dass wir da sehr, sehr schnell auf ein anderes Verfahren umsteigen, um ein bisschen was Cooleres zu machen. Machen wir hier mal 10-10 und setzen hier Route. Mal schauen. Mal schauen, wie es läuft. So, der Player passt auch. Ja, und jetzt können wir an zwei Stellen weitermachen. Einmal das Rendern der, des Tracks. Und an einer zweiten Stelle können wir anfangen, das, die Physik zu implementieren. Ich wäre für erstmal rudimentär den Gram hier implementieren. Ja, lass uns mal kurz rendern, wie das Ganze ausschaut. Da werden wir nämlich auf ein Konzept zurückgreifen. Das wurde im Feedback auch schon erwähnt. Die Möglichkeit, dass Controls eigenständig Dinge rendern können. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Im Moment ist es ja so, unser Control besteht aus einem Grid, das ich an dieser Stelle übrigens mal umwandeln würde in ein Canvas. Der Grund dafür ist, ein Grid versucht, die Basiselemente aktiv vernünftig zu formatieren und versucht, Größenordnungen und Ähnliches anzuwenden. Bei einem Canvas werden wir auf uns selber gestellt. Beim Canvas machen wir einfach, was wir wollen. Ich nehme dann auch mal solche Orientierungssachen raus. Die brauchen wir dann nämlich einfach nicht mehr. Ein Canvas platziert Dinge grundsätzlich links oben, so auch unser Border. Und dann können wir nämlich mit einem Canvas, der Grund, warum ich das mache, zeige ich euch dann auch gleich. Canvas Left, da platzieren wir das nämlich ein bisschen, ein bisschen außerhalb des Canvas. Das geht nämlich mit einem Grid eben nicht so schön, darum mache ich das jetzt in einem Canvas drinnen. Top minus 10. Was man jetzt nämlich sieht, ist, dieses Rechteck ist jetzt um die Hälfte seiner Breite und Höhe nach links oben gewandert. Und das sorgt dafür, dass der eigentliche Transformationsmittelpunkt, das haben wir ja hier schon festgelegt, der Transformationsmittelpunkt, also der Origin, der ist auf 0,5 des eigentlichen Objektes, das heißt in der Mitte. Und bisher hatten wir das Problem, dass wir da durch diese Transformation, die wir hier machen, haben wir das immer verschoben gehabt um 10 auf 10 Pixel. Also das war noch nicht korrekt. Im Moment ist es jetzt so, dass wir dadurch, dass wir das in die Mitte verschoben haben, der Mittelpunkt, also diese Transformation, die wir da anwenden, ist der Mittelpunkt unseres Rechtecks. Vorher war es eben immer um 10 auf 10 nach unten verschoben. So eine Kleinigkeit am Rande jetzt noch. Ja, und der Hintergrund ist im Moment grau, das haben wir gesagt, wegen der Straße. Das ist aber was wir ersetzen wollen. Wir wollen nicht einen festen Hintergrund haben, sondern wir wollen, dass unser Canvas regelmäßig sich neu rendert mit einer Karte. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch ganz kurz. Die Folge ist jetzt auch gleich schon wieder zu Ende, leider. Aber das gucken wir uns noch schnell an. Wo sind wir denn? Im Code. Was wir nämlich wollen, und wir sind jetzt hier im Game Control, ist eine Methode überschreiben, die heißt onRender. Und onRender wird immer aufgerufen, wenn der Visual Tree entscheidet, dass dieses Control neu gerendert werden muss. Also es wird nicht ständig aufgerufen, also nicht in jedem Frame, da können wir mal kurz einen Breakpoint machen, sondern jedes Mal dann, wenn das Control neu erscheint oder durch irgendwas überlappt war und dann wieder freigegeben wurde, dann wird das auch wieder aufgerufen. Also jedes Mal, wenn WPF entscheidet, dass Teile des Controls nicht mehr valide sind, wird das neu aufgerufen. So, das wird jetzt einmal aufgerufen und jetzt ist das Ding fertig. Erst wenn jetzt wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das können wir im Moment leider nicht machen, Resize zum Beispiel wäre das, dann würde die Methode neu aufgerufen werden. Das werden wir später brauchen, wenn wir Zoom-Funktionalitäten haben. Okay, aber zuerst zeige ich euch noch, wie das ganze Ding funktioniert. Wir kriegen nämlich hier so einen Drawing-Context. Und der Drawing-Context, und jetzt ist im Prinzip auch schon alles erklärt, gibt mir eine ganze Menge von Draw-Methoden. Und Draw erlaubt mir dann, an beliebige Stellen zu rendern. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Wir malen ein Rectangle, und das ist auch das, worauf es dann nachher ankommt. Und angegeben wird ein Brush und ein Pen. Der Brush, den brauche ich für das Füllmaterial und den Pen für die Linie außenrum, wenn ich das will. Und dann kann ich ein Rectangle angeben. Und das Rectangle ist im Prinzip der Bereich, in dem ich zeichnen will. Gemessen an der linken oberen Ecke des Controls. So, deshalb fangen wir mal ganz, ganz plump an. Wir machen uns mal einen Brush. Und machen da mal einfach mal eine Solid Color rein. New Color. Ne, Color From machen wir mal besser. Color From ARGB. So, dann machen wir mal, keine Ahnung, Rot. Ne, Rot ist unser Auto schon. Grün, damit wir einfach mal sehen, wie es läuft. Achso, das machen wir 0. Den Brush lege ich hier rein. Das ist im Prinzip der, der für das Füllmaterial sorgt. Und ein Solid Color Brush ist einfach eine Vollflächenfarbe. Und dann machen wir mal ein New Rect, um zu zeigen, wie das hier funktioniert. Wir malen ein Rechteck an der Position 10, 10. Das müsste die rechte untere Ecke unseres Fahrzeugs sein, mit einer Größe von 100, 100. So, in dem Moment, wo das Control gerendert wird, und Breakpoint machen wir mal raus, malen wir dieses Rechteck. Und diesen Mechanismus, den nutzen wir jetzt, und zwar schnell, sonst ist die Folge wieder zu lang, um unsere Karte zu malen. Das ist relativ simpel. Wir brauchen natürlich einen Brush für jede Untergrundfarbe. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich die Sachen mal hier rüber kopiere. Ich habe das natürlich schon mal vorbereitet. Wenigstens die Farbwerte, damit wir da nicht zu lange rummachen. Ich kopiere die mal kurz hier rüber. Nur wegen den Farbwerten. Alles andere machen wir nochmal händisch. So, und den Rest machen wir jetzt so, dass wir mit einer Vorschleife natürlich arbeiten. Auf X-Achse erstmal. Und die X-Achse ergibt sich jetzt aus, und jetzt müssen wir leider ein bisschen tricksen, aus dem Track-Informationen natürlich. Und den Track müssen wir uns leider vorher irgendwo zusammenfummeln. Den holen wir uns nämlich aus dem Data-Kontext. Und wir wissen, dass da ein Game drin setzt. Und da kommt der Track her. Er ist ein bisschen getrickst. Das müssen wir später ein bisschen anders machen. Aber fürs Erste soll das reichen. Und dann können wir uns aus track.tiles.getLength, und zwar auf der nullten Achse, das ist die X-Achse, die Länge rausholen. Dasselbe machen wir für Y. Track Tiles get length auf der ersten Achse, also die zweite in dem Fall. Und dann können wir malen. Im Prinzip fangen wir damit an, dass wir erstmal rausfinden müssen, welchen Brush wir verwenden. Das ist, sagen wir mal, standardmäßig Dirt. Einfach damit wir ein Fallback haben. Und den Rest holen wir per Switch aus dem Track Tiles XY. Und dann können wir ja im Prinzip spontan reagieren. Crass Canva, Road Canva und Sand. Und der Fallback, deshalb kein Default, ist ja der Dirt, den wir oben schon festgelegt haben. Brush ist Crass Brush. Brush ist Road Brush. Und der letzte ist Sand Brush. So, dann hätten wir zu diesem Zeitpunkt den Brush. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie groß das Ganze sein soll. Das heißt, wir haben eine Teilsgröße von 40 erstmal. 40 Pixel. Wie gesagt, im Moment ist alles noch nicht skaliert und so. Also noch keine schöne Trennung zwischen dem Spielraum und dem visuellen Raum. Das trennen wir später. Keine Sorge, das kommt noch. Aber fürs Erste muss das jetzt einfach mal reichen. Und wir können über den Graphics-Kontext, Draw-Kontext, Entschuldigung, einen Draw-Rectangle machen mit dem Brush, den wir identifiziert haben. Einen Rahmen brauchen wir nicht. Und das Rectangle dazu ist relativ simpel definiert. Das ist nämlich einfach x mal 40, y mal 40, 40 auf 40. Das ist die Größe, die wir gerade festgelegt haben. Und eigentlich sollte das jetzt schon funktionieren. Wir haben bisher nur eine einzige Road, das ist hier unten. Würde zur Vollständigkeit halber nochmal alle anderen auch nochmal irgendwie kurz skizzieren, also damit man sieht, dass die anderen auch funktionieren. Das könnte ein Crash-Block sein und das ein Sand-Block. Gucken, wie das Ganze ausschaut. Yay, das sieht gut aus. Prima. Das würde sagen, das ist auch schon mal ziemlich cool für diese Folge. Also wir haben jetzt angefangen, unseren eigenen Track im Hintergrund zu malen. Und das Ding hier ist jetzt auch gleich schon performance-optimiert, weil der Track wird sich niemals ändern. Also vorerst nicht. Und deshalb brauchen wir das ja auch nicht jedes Mal rendern in jedem Frame, sondern wir rendern das genau ein einziges Mal. Und haben dann die Oberfläche so lange, bis ein Resize passiert, bis irgendwas Desaströses passiert. Aber dann wird es einmal wieder neu gemalt und alles ist gut. Also aus Performance-Sicht ist das ja okay. So können wir mal mit leben. Später werden wir sicher noch ein paar andere Sachen machen. Denkbar ist, dass wir sogar die Spieler da drinnen malen. Schauen wir mal. Schauen wir mal in den nächsten Folgen. Gut, das soll es gewesen sein. Wir haben heute gelernt, um das mal kurz zusammenzufassen, wie man in einem normalen WPF-Control eigene Dinge rendert oder eigene Dinge malt, ohne dass man das mit anderen Controls machen muss. Das ist so die simpelste Methode, um das zu tun. Und in der nächsten Folge werden wir vielleicht sowas wie einen Road- oder Track-Serializer machen, weil das hier ist nicht der Weg, wie ich Karten definieren möchte. Also wir werden einen Serializer basteln. Und vielleicht schaffen wir es dann zur Game-Physik, sodass das Auto dann auch ein bisschen fahren kann. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Let's Code Casual Racer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche.